Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wir bleiben in München und wir bleiben auch in der Zeit, in der Leon Feuchtwanger den Roman geschrieben hat. 1937, also vor 80 Jahren, wurden in München nämlich im Juli zwei Ausstellungen eröffnet. Im Haus der Kunst zeigten die Nationalsozialisten, was sie unter deutscher Kunst verstanden. Und einen Tag später wurde eine kleinere Ausstellung eröffnet mit Kunst, die von den Nationalsozialisten als entartet diffamiert wurde. Bei einer Tagung in Berlin ist es nun an diesem Wochenende um Künstler aus beiden Ausstellungen gegangen. Thema waren nämlich Kontinuitäten und Brüche in den Künstlerbiografien von 1937 bis 1955. Und Leiter der Tagung war der Kunsthistoriker Wolfgang Ruppert. Frage an ihn, kann man denn über diese Künstler 80 Jahre später überhaupt noch was Neues herausfinden?
Ja, natürlich. Also einmal durch eine präzise empirische Aufarbeitung. Denn wir haben es natürlich in unserer gegenwärtigen Kommunikation immer mit Narrativen zu tun. Und das Tückische an diesen Narrativen ist eben, dass sie auch oftmals nicht richtig sind. Also ein typisches Beispiel dafür ist das Narrativ zu Emil Nolde, den wir in den 50er, 60er, 70er Jahren immer als nur verfolgten Künstler kennengelernt haben. Und das ist aber nur die halbe Wahrheit. Das hat sich jetzt gezeigt mit der Eröffnung des Archivs von Ada und Emil Nolde, wo sich zeigt, dass er zugleich eben auch ein überzeugter Nationalsozialist war und eben in dieser Zeit auch sehr gut verdiente, nämlich mit den Verkäufen seiner Werke auf dem privaten Kunstmarkt. Anderer Künstler ist Karl Hofer, der also bis 1933 Professor war und auch eine wichtige Figur des Weimarer Kunstbetriebs war, dann entlassen wurde, weil er ein überzeugter Nazi-Gegner war, 1945 wieder eingestellt wurde, nämlich als neuer Direktor der Berliner Kunsthochschule und dann eine führende Figur des Nachkriegskunstbetriebs geworden ist. Also all das hat eine empirische Tiefe, mit der wir uns auseinandersetzen und die wir dann auch in einen Zusammenhang stellen.
Gab es denn bei den untersuchten Künstlern, die jetzt auch auf der Tagung Thema waren, auch echte Künstler, die sich am Leitbild der NS-Kunstpolitik orientiert haben?
Ja, also oder die sich selber ausformuliert haben. Das ist Arno Breker beispielhaft, den wir ja auch kennen als denjenigen, der so die symbolischen Figuren an der neuen Reichskanzlei gemacht hat, Kameradschaft und Wehrmacht und den Fackelträger. Und der also vor 1933 ein modernistischer Künstler war, dann eine klassizistische Wende hatte 1936 und dann eben zum führenden Künstler des NS-Kulturbetriebs wurde, als Bildhauer, der den Nationalsozialismus versucht hat, in eine symbolische Form zu bringen. Also all das ist, glaube ich, noch nicht so richtig reflektiert, weil Breker wird dann auch 1945 ja ein wichtiger Künstler, der seine Porträts dann weitermacht in der Bundesrepublik. Also Ludwig Erhard porträtiert, Konrad Adenauer porträtiert und eben großen Teil der deutschen Wirtschaft auch porträtiert.
1945 ist natürlich ein Jahr, das bestimmt für viele Künstlerbiografien auch einen Bruch darstellt, oder?
Ja, natürlich. Und es gibt dann einen Teil, der sich versucht, neu zu formulieren, auch eine neue Bildsprache, eine neue ästhetische Sprache zu finden. Also das, was wir dann als die Nachkriegskunst bezeichnen. Dazu zählt beispielsweise Bernhard Heiliger, der Schüler von Breker war und der sich abwendet dann auch von Breker. Also hier beginnt auch etwas Neues, aber es steht natürlich in den Schultern des Alten. Und ich denke, das macht auch unsere deutsche Geschichte aus, dass es eben in diesem Sinne keine Stunde Null gab, sondern auch einen Zusammenhang zwischen diesen Phasen.
Ihre untersuchte Phase geht ja bis 1955. Inwieweit ist denn die Entnazifizierung in der bildenden Kunst gelungen?
Die ist naturgemäß so gelungen, wie sie in der ganzen deutschen Gesellschaft gelungen ist, nämlich nur ansatzweise. Also man sieht das wiederum an einem Künstler wie Oskar Martin Amorbach, der ein Kirchenmaler war und dann aber nach 1933 ein führender Vertreter der Heimatkunst geworden ist. Also wir kennen ihn meistens aus den Schulbüchern mit einer Abbildung Bauer pflügt Feld, eine Malerei, die durchaus mit auf dem Hintergrund der neuen Sachlichkeit steht. Und dieser Oskar Martin Amorbach wird berufen, sozusagen, weil er eben Star auch ist, 1941 an die Berliner Kunsthochschule. Er geht dann aber wieder zurück nach Würzburg und macht dann einfach seine Kirchenmalerei weiter. Ich denke, das ist ein Symbol für diesen inneren Zusammenhang auch dieser Zeitgenossenschaft.
Das war der Kunsthistoriker Wolfgang Ruppert, Leiter einer Tagung in Berlin über Künstlerbiografien in Deutschland von 1937 bis 1955.